Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext steht im Lukas-Evangelium Kapitel 22, 31 bis 30. Und ich werde heute genau auf die Verse 24 bis 30 eingehen. Die Verse davor habe ich nochmal so zum Übergang mit abgedruckt. Da steht Folgendes, Lukas 22, Abvers 21. Jesus sagt zu seinen Jüngern, doch siehe, die Hand meines Verräters ist mit mir am Tisch. Denn der Menschensohn geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, doch weh dem Menschen, durch den er verraten wird. Und sie fingen an, untereinander zu fragen, wer es wohl wäre unter ihnen, der das tun würde. Es erhob sich auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte gelten sollte. Er aber sprach zu ihnen, die Könige herrschen über ihre Völker und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen, ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Denn wer ist größer, der zu Tisch sitzt oder der dient? Ist nicht der, der zu Tisch sitzt? Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Ihr aber seid, die ihr ausgeharrt habt bei mir in meinen Anfechtungen. Und ich will euch das Reich zueignen, wie mir es mein Vater zugeeignet hat, dass ihr essen und trinken sollt an meinem Tisch, in meinem Reich, und sitzen auf Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Also nochmal, damit wir wissen, wo wir uns gerade befinden. Wir befinden uns im oberen Raum, in dem Raum, wo Jesus mit seinen Jüngern das Passamahl feierte, wo er mit ihnen das Abendmahl feierte, das erste Mal. Es war die Nacht, in der Jesus verraten, gefangen, gefoltert, verspottet und verurteilt werden würde. Und noch immer rechnen die Jünger damit, dass das Reich Gottes in diesen Tagen mit Macht und Herrlichkeit kommen würde. Die Worte Jesu über sein vorheriges Leiden, darüber, dass er nochmal von ihnen gehen wird, die sind anscheinend zum einen Ohr rein und zum anderen raus. Wenn ihr euch erinnert, als sie nach Jerusalem gegangen sind, nach dieser langen Wanderung, nach dieser langen Reise aus dem Norden, aus Galiläa nach Jerusalem, wo Jesus dann kurz davor nochmal deutlich gemacht hat, es ist jetzt noch nicht so weit, dass das Reich Gottes in Macht und Herrlichkeit kommt. Nein, ich werde vorher sterben müssen und dann werde ich nochmal von euch gehen. All das einfach nicht angekommen bei den Jüngern. Und an ihrem Streben nach Ansehen und Größe, ja, wer wird der Größte von uns sein in diesem Reich, was jetzt kommen wird? Ja, wer wird welche Stellung haben? Da wird deutlich, dass sie überhaupt das Wesen dieses Reiches überhaupt noch nicht verstanden haben. Sie haben noch überhaupt nicht die Botschaft von Jesus verstanden. Eben haben sie sich noch gegenseitig gefragt, wer wohl Jesus verraten würde. Und in dieser Fragerei liegt ja eigentlich Demut. Keiner von ihnen schien so von seiner Standfestigkeit, von seinem Glauben überzeugt zu sein. Ja, im anderen Evangelium steht, bin ich's Herr, fragen sie, könnte ich sowas tun? Demütig. Aber nun diskutieren sie direkt danach darüber, wer von ihnen der Größte ist. Nicht so demütig. Und obwohl nur einer von ihnen Jesus verraten würde, macht Lukas hier auf sehr bitter ironische Art deutlich, dass sie alle die Botschaft des Reiches Gottes verrieten. Ja, Jesus redet von dem, der ihn verraten wird und kurz danach sind es eigentlich alle, die ihn verraten. Also die Botschaft des Reiches Gottes verraten. Jesu Wort über seinen Opfertod, über seine Selbsthingabe, über seine Erniedrigung, all das scheint auf taube Ohren gestoßen zu sein. Das Passamahl, das Abendmahl, wo Jesus das Brot nimmt an diesem Abend, und vor ihnen zerbricht und sagt, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Alles ohne Bedeutung. Rituale. Muss man sich mal vorstellen, wir wettern dagegen, ihr dürft das Abendmahl nicht so als Ritual behandeln, das macht man so, man denkt nicht weiter drüber nach. Das erste Mal war es schon so, dass die Jünger das einfach so als Ritual hingenommen haben und nicht wirklich verstanden haben. Und wie reagiert Jesus? Was sagt er jetzt? Stellt euch das mal vor, die hatten ja schon mal diese Diskussion. Jesus hat schon mal gesagt, ich werde sterben und als nächstes, ja, wer wird wohl von uns der Größte sein? Und jetzt wieder. Aber die ganze Zeit, die hinter ihm lag, die ganze Unterweisung, die sie erfahren haben, immer wieder sprach Jesus von Demut, von Dienst, davon, dass er sich hingibt, dass er sterben wird. Wäre es jetzt nicht Zeit gewesen, an diesem Abend die Jünger mal so richtig zusammenzustauen? Mal zu sagen, so Leute, jetzt reicht's. Checkt ihr es nicht? Was habe ich euch die ganze Zeit gesagt? Was mache ich denn? Wir haben es heute gelesen, Jesus wusch ihnen die Füße. Nun, Jesus staucht sie nicht zusammen. Nein, Jesus nutzt diese Situation kurz vor seiner Gefangennahme, kurz bevor er diesen Weg gehen wird, nochmal um seine Jünger ja, geduldig zu unterweisen, nochmal um eine Lektion ihnen zu wiederholen. Und um sie trotz ihres Verhaltens, ihres Versagens zu ermutigen. Ich finde, das ist erstaunlich. Er erklärt ihnen nochmal, was wahre Größe bedeutet und dann spricht er sogar davon, dass eben diese Jünger, dass sie tatsächlich einmal auf Thronen sitzen werden, um zu richten und zu regieren. Also es ist interessant. Jesus geht nicht so auf die Jünger ein und sagt, das mit der Größe und mit eurem Streben, das ist alles schlecht, sondern er sagt, Streben nach Größe ist gut, das ist richtig, aber ihr müsst nach wahrer Größe streben. Ihr müsst nach Größe bei Gott streben, darum geht's. Das ist unser erster Punkt. Größe bei Gott, strebt nach Größe. Und dann sagt er, ihr werdet groß sein, ihr werdet auf Thronen sitzen, ihr werdet richten und regieren mit mir, mit dem Menschensohn. Deshalb strebt nach dieser wahren Größe. Und wie sieht diese wahre Größe aus? Nun, Größe, wie sie sich die Welt vorstellt, ist Sünde bei Gott. Größe, die vor Gott gilt, bedeutet Erniedrigung in der Welt. Jesus ist wie ein Diener, sagt er, und er ist doch der Größte. Ja, ich bin unter euch wie ein Diener. Jesus hätte die Jünger, nachdem sie sich so streiten, wer ist denn jetzt der Größte von ihnen, auch fragen können, ja, wer von euch hat in letzter Zeit den Pharisäern und Schriftgelehrten das Maul gestopft und ihre Gelehrsamkeit losgestellt? Wer von euch hat all die Stummen und Lahmen und Blinden und Besessenen Menschen geheilt? Wer von euch hat schon mal einen Toten zum Leben erweckt? Hände hoch! Wer von euch wurde alles von einer Jungfrau geboren? Durch wen wurde von euch die Welt erschaffen und wer erhält sie? Wer ist der Richter und Retter? Wer von euch ist die Erfüllung aller Verheißungen Gottes? In wem von euch ist alle Weisheit und Erkenntnis? In wem findet man alle Freude? In wem ist das Leben? Aber er sagte, ich bin unter euch wie ein Diener. Und wisst ihr was? Das ist der Punkt. Weil Jesus ein Diener, weil er ein Knecht, ja, wie das Alte Testament das sagt, der Knecht Gottes geworden ist, von dem Jesaja schreibt. Weil Jesus sich so erniedrigt hat, können wir kleinen und sündigen und verloren und schwachen und geistig toten Menschen in ihm das Leben und Freude und Vergebung und Versöhnung mit Gott und Gemeinschaft mit Gott und Erkenntnis in seinem Wort finden. In ihm können wir zu Kindern Gottes werden, zu Erben und zu Bürgern des Reiches Gottes. In Christus finden wir Größe. In ihm finden wir alles, was uns groß macht. Nur weil Jesus, der Knecht Gottes, sich über alle Maßen erniedrigt hat, weil er diesen Verbrechertod am Kreuz gestorben ist, von allen verspottet, misshandelt und verhöhnt wurde, weil er den Fluch der Sünde auf sich nahm, weil er unsere Strafe auf sich nahm. Jesaja hat es schon etwa 700 Jahre vor Christi kommen so geschrieben. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er. Und wir achteten ihn nicht. Ja, mit so einem Menschen wollte man nichts zu tun haben. Aber dann schreibt er weiter, für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Durch seinen Tod am Kreuz hat er den Tod besiegt. Durch seine Erniedrigung hat er den Teufel besiegt. Indem er unsere Sünden auf sich nahm, dass die Bibel sogar davon spricht, dass er zur personifizierten Sünde wurde, hat er uns von unserer Schuld befreit. Jesus hat sich über alle Maßen erniedrigt, um uns zu dienen, um uns zu befreien und ist gerade dadurch der Größte geworden. Ist gerade dadurch der König geworden, wo die Bibel schreibt, eines Tages müssen sich alle Knie vor ihm beugen. Alle Knie. Weil Christus sich erniedrigt hat, hat er den Sieg errungen. Das bedeutet wahre Größe. Wahre Größe bei Gott bedeutet zu dienen. Die Größe in der Welt, die Welt versteht das nicht. In der Welt ist es genau andersherum. Die Welt verachtete Christus für seine Erniedrigung. Ja, dieser dahergelaufene Rabbi aus dem Norden, dieser Ungebildete, der hat noch nicht mal ein Studium gemacht. Dieser Zimmermannssohn, der ist doch hier bei uns aufgewachsen. Der soll der Messias sein? Nein, die Welt hat ihn verachtet. Und die Welt verachtet auch Christen für ihre Schwachheit und für ihre Niedrigkeit. Ja, warum glaubt ihr an Gott? Warum glaubt ihr an Christus? Warum braucht ihr ihn? Und die Antwort ist doch einfach, weil ihr schwach seid. Weil ihr es nicht alleine schafft, weil ihr eben nicht mit den Härten des Lebens, mit der Realität zurechtkommt. Und weil ihr jemanden braucht, den ihr nachtragen könnt. Und weil ihr keine eigene Entscheidung treffen wollt. Und weil ihr ohne starre Regeln scheinbar nicht leben könnt. Und weil ihr anscheinend Miesepeter seid, die das Leben nicht genießen können. Und letztendlich, weil ihr dumm und naiv seid. Warum braucht man einen Gott? Warum braucht man einen Retter? Ja, weil ihr es halt selber nicht schafft. Irgendwas müsst ihr euch hängen, ihr Christen. Und wisst ihr was, das klingt ja eigentlich nicht so toll, oder? Wer will schon so einen Ruf haben? Hände hoch, wer möchte gerne für dumm und naiv und schwach gehalten werden? Keiner. Das wollen wir nicht. Wir wollen eigentlich Größe haben, Größe in der Welt. Und warum auch nicht? Wir können doch Christen sein und trotzdem Anerkennung und Ehre haben in der Welt. Ja, ist es nicht so, dass wir einfach gut dastehen wollen? Natürlich in aller Bescheidenheit und Demut. Wir wollen doch ein schönes Leben haben und gut dastehen. Aber auf alle Fälle wollen wir nicht für dumm und schwach und naiv gehalten werden. Und so ist es eben dann gekommen, dass der Weg von vielen Kirchen und Gemeinden und Christen in den letzten Jahren und Jahrzehnten genau dieser war. Dass es ihr Anliegen war, eben nicht für dumm und schwach und naiv gehalten zu werden. Ja, von dieser Angst waren sie geprägt. Wir wollen Anerkennung in der Welt finden. Und wie kommen wir rüber, wenn wir eben nicht mehr zeitgemäß sind, wenn wir nicht offen genug sind, wenn wir nicht angesagt genug sind, sondern wenn wir so engstirnig und fundamentalistisch sind, ja vielleicht sogar verletzend hinterfragen, wenn unsere Botschaft einfach zu hart ist. Das können wir doch nicht machen, das können wir den Leuten doch nicht mehr anbieten. Und so versuchte man, mehr auf die Menschen zuzugehen. Ja, so wurde das genannt, wir müssen mehr auf die Menschen zugehen. Das ist ja eigentlich nicht schlecht, aber was geschah war, dass sie mehr in die Welt aufgingen. Man dachte und man denkt, wenn man so ist wie die Welt, dann wird die Welt zu dir kommen. Dann wird sie dich gut finden, dich unterstützen, deine Kirche und deine Kasse füllen. Nun, bei vielen Kirchen, vor allen Dingen auch in der Landeskirche, da wo ich ja auch herkomme, da kann man sehen, dass dieses Konzept nach hinten losgegangen ist. Die Kirchen sind leer. Ja, die sind nicht gefüllt. Dadurch, dass man gesagt hat, wir können nicht mehr diese knallharte Botschaft bringen, wir können nicht mehr von Sünde reden, von einem Opfertod. Aber andere haben es natürlich schlauer angefasst. Die haben bessere Werbemethoden angewandt. Die haben eine bessere Show im Gottesdienst geliefert. Und die konnten tatsächlich ihre Räume füllen. Aber hat man die Menschen wirklich zu Jesus geführt? Nun, die Antwort ist, indem man sich an die Welt angepasst hat, hat man Jesus verraten. Hat man seine Botschaft verraten. Und wie will ich jemanden zu Jesus führen, wenn ich seine Botschaft verrate? Wo es doch die Botschaft der Bibel ist, das Wort Gottes ist, was Menschen zum Glauben führt. Mit der Botschaft, wenn du zu Jesus kommst, wird alles besser in deinem Leben. Du wirst reich, du wirst gesund und glücklich. Du wirst groß sein, wenn du nur fest genug glaubst. Mit dieser Botschaft haben sie Jesus verraten. Klingt ein bisschen komisch, ne? Man denkt doch, hey, Jesus hilft dir, Jesus ist der Größte, er wird dir helfen. Aber es ist die Botschaft, mit der man eigentlich Jesus verrät. Komm zu Jesus und alles wird besser. Komm zu Jesus und du wirst groß sein. Nun, jeder von uns kann sich auch selbst hinterfragen. Wie sehr gehen wir auf die Welt ein? Wie viele Kompromisse gehen wir ein, um von der Welt geachtet zu werden? Um mal mit diesem Bild von Jesus zu sprechen, ist es nicht unser Anliegen, in dieser Welt am Tisch zu sitzen und bedient zu werden? Wir wollen nicht gerne Kellner werden und auf Trinkgelder angewiesen sein. Nein, wir arbeiten, wir schaffen, wir mühen uns, damit wir dann ausgehen können und uns bedienen lassen können. Wir wollen gerne ein schönes und entspanntes und reiches Leben führen. Ist das nicht oft der Wunsch, der uns antreibt? Ich will euch jetzt nicht abhalten davon, mal wieder auszugehen und essen zu gehen. Ich liebe das selber und das ist auch gut, das kann man ruhig machen. Hier geht es um die Motivation, das ist ein Bild, ja. Was erstreben wir in dieser Welt? Ist unser Ziel, dass es uns hier gut geht, dass wir hier angesehen sind, dass wir hier Reichtum haben? Warum verrät man Jesus mit dieser Botschaft? Jesus ist nicht für uns gestorben, dass wir groß in dieser Welt sind, dass wir materiell reich und mächtig werden, sondern dass wir geistlich reich und mächtig werden. Also nicht dumm und naiv. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Geistlich sollen wir reich und mächtig werden. Christus hat uns von unserer Sündenschuld befreit, hat uns zu Kindern Gottes gemacht, zu Erben seines Reiches. Gibt es etwas Größeres, etwas Schöneres, etwas Erstrebenswerteres, als für alle Ewigkeit zu Gott zu gehören, Gemeinschaft mit ihm zu haben, von seiner Liebe erfüllt zu sein, von seinem Geist erfüllt zu sein? Und wer davon erfüllt ist, der wird die Schwachheit und die Armut und die Not in dieser Welt nicht nur ertragen, sondern er wird sie gern auf sich nehmen, um Christus nachzufolgen, um Christus zu dienen, um seine Botschaft weiterzugeben. Herrschen hat etwas mit Anspruch auf Ehre und Anerkennung zu tun in der Welt. Ja, wenn ich irgendwo ein Amt habe, Leiter bin, herrschen, dann hat das was mit Anerkennung und Ehre zu tun. Aber eben nicht bei Gott. Da hat es vor allem mit Aufopferung und Dienst zu tun. Ja, die Jünger sind zu Leitern der Gemeinde berufen. Sie sind die, die dann die Gemeinde gebaut haben. Wir können in der Apostelgeschichte lesen, wie sie die Leiter waren. Und wie sie auch Autorität hatten. Weil sie sind sogar dazu berufen, auf Thronen zu sitzen. Aber das bedeutet für sie in erster Linie nicht Anerkennung und Ehre und Reichtum wie bei den Königen und Machthabern der Welt, sondern im Gegenteil Verachtung, Erniedrigung und Dienst. Ja, die Apostel, die waren die Leiter, aber die Apostel waren die, die verfolgt wurden, die letztendlich für ihren Glauben getötet wurden. Wahre göttliche Größe bedeutet nicht Macht zu haben, sondern zu dienen. Wahre Größe im Reich Gottes, in der Gemeinde, zeigt sich nicht daran, dass du am Tisch sitzt und dich bedienen lässt, sondern dass du dienst. Wahre Größe durch Dienen. Jeder Christ ist zum Dienst berufen. Jeder Christ ist dazu berufen, Schmach und Leid und Härten und Not für Christus und für seine Geschwister in Christus auf sich zu nehmen. Und wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, jeder Christ ist dazu berufen, groß zu sein. Wir alle, jeder von euch ist dazu berufen, groß zu sein. Jesus sagt euch nicht, seid immer schön duckmäuserisch, macht euch klein, werdet das größte Nichts aller Zeiten, sondern werdet groß durch euren Dienst. Und um das jetzt noch ein bisschen zu differenzieren und um Missverständnisse zu vermeiden, habe ich jetzt noch ein paar Punkte dazu, was das bedeutet. Oder was es auch nicht bedeutet. Erstens, Größe bei Gott bedeutet zu dienen, aber es heißt nicht, dass Christen keine Leitungsaufgaben und keine Ämter übernehmen dürfen, sei es in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde. Ja, Christen dürfen Karriere machen. Jesus lehrt hier nicht, dass es keine Leiter geben soll, sondern dass Leiter dienen sollen. Sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Christus selbst hat ja auch nicht aufgehört, Gottes Sohn zu sein. Der Herr der Welt zu sein. Aber er ist dennoch wie ein Diener geworden. Zweitens, leiten und dennoch dienen. Das heißt, das zu tun, was nötig ist. Dort zu helfen, wo es gebraucht wird. Seines kleine oder große Dinge. Seien es Dinge, wo wir, die uns Freude bereiten. Oder seien es Dinge, die uns Überwindung kosten. Manchmal gebrauchen wir ja diese Ausrede, ich würde das ja gerne machen, aber da habe ich einfach nicht die Begabung dazu. Da habe ich kein Talent dafür. Da hat mir Gott einfach nicht diese Gabe gegeben, um das und das zu machen. Um es dann eben vor verschiedenen Aufgaben zu drücken. Nun, wisst ihr, ich habe noch von keiner Mutter aus unserer Gemeinde gehört, ach, Ludwig, Gott hat mir die Begabung gegeben, Kindern den Popo abzuwischen. Und jetzt hat er mir ein Kind geschenkt. Und die Möglichkeit, ihm zu dienen, 20 Mal am Tag, es ist so herrlich, das Leben, wo ich meine Gabe ausleben kann. Habe ich noch nicht gehört. Ja, Mütter tun das, was nötig ist. Und die Väter hoffentlich auch. Sie dienen ihren Kindern. Und das von Herzen. Und so sollen wir einander dienen. Ja, der Pharisäer, der fragte Jesus, wer ist denn mein Nächster? Und die Frage war so in die Richtung, okay, wen von diesem vielen großen Angebot, um wen soll ich mich denn jetzt kümmern? Und Jesus sagt, das ist die ganz falsche Frage. Da kommt dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter und damit macht Jesus deutlich, du musst nicht fragen, wer dein Nächster ist, sondern wem du der Nächste bist. Das heißt, wer braucht dich? Such dir nicht irgendjemand aus, irgendwas passend, wo du denkst, oh, da könnte ich was machen, das liegt mir, sondern schau einfach dort, wo du gebraucht wirst. Möge Christus zu uns sagen können, denn ich bin hungrig gewesen. Und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Drittens. Ein Leben im Dienst bedeutet nicht oder bedeutet auch nicht, dass wir keinen Dienst von anderen annehmen dürfen. Auch Jesus diente und ließ sich von anderen dienen. Ja, diese Frauen, die ihn gesalbt haben, die Füße gesalbt haben, die Jünger natürlich, die ihm gedient haben. Und wisst ihr, wir sind oft genug auf die Hilfe und den Dienst von anderen angewiesen. Wir sollten eben nicht vor lauter Stolz darauf verzichten. Das ist auch eine Art und Weise, ja, die nicht richtig ist. Wenn man sagt, wenn man überall da ist zu dienen, allen will man helfen, überall will man sich sozusagen aufopfern, aber man nimmt selber keine Hilfe an. Das ist nicht demütig, so wie Jesus das hier fordert, sondern das ist eigentlich hochmütig. Damit sagt man letztendlich, ihr braucht zwar meine Hilfe, aber ich brauche keine Hilfe. Ich komme schon alleine zu euch. Ich schaffe es schon alleine. Man ist zu stolz, um Hilfe anzunehmen, um sich dienen zu lassen. Nein, wir sind aufeinander angewiesen. Viertens, um hier das richtige Maß zu bekommen, können wir uns folgende Frage stellen. Ist mein Leben mehr durch Geben oder durch Nehmen geprägt? Ja, man kann auf der einen oder auf der anderen Seite runterfallen. Die einen, die nur noch dienen, und die anderen, die um den anderen Gefallen zu tun, damit sie den Dienst ausführen können und dadurch gesegnet werden, sich nur noch bedienen lassen. Ja, stellt euch die Frage, ist mein Leben mehr durch Geben oder durch Nehmen geprägt? Und Jesus sagt, eindeutig, Geben ist seliger denn Nehmen. Wir dürfen uns daran freuen, wenn uns andere helfen. Aber oftmals liegt die größere Freude und das größere Glück darin, anderen zu helfen, andere glücklich zu machen. Und fünftens, zu dienen bedeutet auch nicht, dass die Leute dich nicht achten und ehren dürfen. Ja, es kann durchaus sein, dass die Leute dich ehren und achten für das Gute, was du tust. Für die Treue, die du hältst. Dass man sich auf dich verlassen kann. Für die Liebe, die du weitergibst. Und wisst ihr, das ist gut so. Das soll so sein. Paulus schreibt an die Römer, ist es möglich, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Oder an die Philipper, im Übrigen ihr Brüder, alles was wahrhaft, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Ja, suchet der Stadt Bestes, seid gute Freunde, gute Nachbarn, gute Kollegen, gute Bürger. Gebt euch Mühe, dass die Leute euch mögen, dass sie euch achten, dass sie sehen, hey, auf den kann ich mich verlassen. Das ist ein treuer Kollege, ein treuer Nachbar. Ein guter Freund. Christen sollen einen guten Ruf haben. Älteste, besonders und extra betont, sollen außerhalb der Gemeinde einen guten Ruf haben. Also Anerkennung an sich ist nicht schlecht. Wenn die Menschen euch ehren, wenn die Gemeinde einen guten Ruf hat, das ist doch dann die Grundlage, die wir brauchen, um Menschen einzuladen zum Gottesdienst, um zu evangelisieren. Aber tut nicht das, was ihr tut, um von der Welt Ehre zu erlangen, sondern um alle Ehre Christus zu geben. Das ist der Punkt. Tut nicht das, was ihr tut für euch, sondern für Christus. Tut nicht das, was ihr tut, um zu herrschen, sondern um zu dienen. Jesus sagt uns, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Petrus schreibt, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch gutes Tun die Unwissenheit der unverständlichen Menschen zum Schweigen bringt. Achtung in der Welt zu haben aufgrund guter Werke. Super. Ja, das ist, so soll es sein. Aber nochmal die Frage, wie viel Kompromisse gehst du mit der Welt ein, um nicht als zu fromm aufzufallen, um nicht ihre Achtung zu verlieren aufgrund deines Glaubens? Wie sehr bedeckt hältst du deinen Glauben? Ja, machen wir den Mund auf, wenn Christus gelästert wird. Bekennen wir uns auch zu den unangenehmen Wahrheiten der Bibel, wenn es gefordert ist? Stehen wir verfolgten und verhöhnten Christen zur Seite und dienen ihnen so gut wir können und ziehen dann im Zweifelsfall eben auch den Spott und den Hohn auf uns? Harren wir bei Jesus aus? Bleiben wir auch in Not und Anfechtung und unter den schiefen Blicken unserer Mitmenschen bei ihm? Ihr aber seid, die ihr ausgeharrt habt, bei mir in meinen Anfechtungen, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Liebe Geschwister, wenn wir für unseren Glauben Anfechtung, Anfeindung, Verachtung, Hohn, Spott und Benachteiligung erfahren, dann ist es nicht so, dass es in erster Linie gegen uns gerichtet ist, sondern dann ist es gegen den Inhalt unseres Glaubens gerichtet, gegen Christus gerichtet. Das müssen wir verstehen. Und darum geht es nicht um die Frage, wie gut du und wie gut ich damit zurechtkommen, sondern es geht darum, dass wir treu zu Christus stehen, dass wir bei ihm ausharren. Wenn wir angefeindet werden, dann geht es nicht so sehr um uns, sondern dann geht es um Christus. Und das muss uns eine Ermahnung und das soll uns eine Ermutigung sein. Für die Apostel, für die Jünger Jesu, als sie dann in den Dienst gingen, als sie die Gemeinde bauten, als sie dann verfolgt wurden, verspottet wurden, misshandelt wurden, da war ihnen das nicht peinlich. So, jetzt gucken die Leute aber ganz schön, nachdem ich das gesagt habe. Auch wenn ich das jetzt sage, dann kann ich eigentlich hier gehen, dann wird hier überhaupt nichts mehr. Sie haben es auch nicht als schlimme Gefahr gesehen, der sie jetzt unbedingt entfliehen müssen, oder als schädigend für ihren Ruf. Sondern wisst ihr, wie sie das betrachtet haben, wenn sie Leid erfahren haben, Hohn erfahren haben? Sie haben gesagt, das ist eine Ehre für uns. Jesus erachtet uns wert, er ehrt uns damit, dass wir mit ihm, für ihn leiden dürfen. Größe, das ist Größe für uns. Größe vor Gott. Und deshalb ist es eine Ermahnung und eine Ermutigung, umso fester bei ihm zu bleiben. Umso mutiger für ihn und für seine Botschaft einzutreten und dadurch ihm und dem Nächsten von ganzem Herzen zu dienen. Ihr aber seid, die ihr ausgeharrt habt, bei mir in meinen Anfechtungen, und ich will euch das Reich zueignen, wie wir es meinem Vater zugeeignet hat, dass ihr essen und trinken sollt an meinem Tisch in meinem Reich und sitzen auf Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Und wovon ist hier in diesem letzten Stück die Rede? Es geht offensichtlich um den Lohn für den Dienst, und zwar um den ewigen Lohn. Es geht um die ewige Größe, im Gegensatz zu der vergänglichen Größe in dieser Welt. Weil die Jünger bei Jesus ausgeharrt haben, ihm gedient haben, werden sie auch an seiner regierenden Gewalt Anteil bekommen. Und sie sind tatsächlich von ihm bestimmt, mit ihm Gemeinschaft zu haben und dadurch mit ihm zu richten und zu herrschen. Jesus bleibt der Richter und der Herrscher, aber die Apostel werden in besonderer Weise Anteil daran haben. Es gibt im Alten Testament verschiedene Worte. Wir haben heute im Psalm 122 gehört, wo von diesen Thronen die Rede ist. Da ist von diesem Richter die Rede. Aber dann ist nicht nur ein Thron, sondern da sind Throne aufgebaut, die da irgendwie noch eine Rolle spielen. Jesus macht ja deutlich, ja, ihr einfachen Fischer, ihr Handwerker, ihr aus Mecklenburg-Vorpommern, die sowieso, also aus dem Mecklenburg-Vorpommern von damals, die sowieso keinen interessiert haben, ihr werdet auf diesen Thron sitzen. Was für ein Lohn. Und dieses Wort geht natürlich ganz konkret den Jüngern hier, aber wir können es auf etwas allgemeinere Weise auch für uns anwenden. Auch uns verheißt Christus ewigen Lohn. Wisst ihr, sicherlich werdet ihr viele Dienste tun, viel auf euch nehmen und dafür oftmals wenig Dank erhalten. Sicherlich werdet ihr euch in Dinge investieren und wenig Frucht sehen. Und es wird auch oft passieren, dass ihr viel in eine Sache reinsteckt und nur ganz wenig zurückbekommt. Vielleicht gar nichts. Es wird euch vielleicht aussaugen. Ihr werdet dann irgendwie keine Kraft mehr haben und sagen, was soll das Ganze, was lohnt sich das? Nun lasst euch nicht entmutigen. Euer Lohn wird groß sein. Lohnt sich das? Es lohnt sich. Wir werden vielleicht nicht alle auf besonderen Thronen sitzen, aber Christus sagt uns, jedes Glas kaltes Wasser, was du einem in meinem Namen reichst, wird belohnt werden. Und wenn du sterben wirst und wenn du Christus von Angesicht zu Angesicht sehen wirst, dann wird Christus sicherlich nicht auf deine weltliche Karriere eingehen, auf deinen weltlichen Ruhm und sagen, hey, hast du toll gemacht, tolle Stellungen gehabt. Mal gucken, wo ich dich hier einsetzen kann. Aber möge er dann zu dir sagen, recht so, du guter und treuer Knecht, du guter und treuer Diener, geh ein zur Freude deines Herrn, weil wir für diesen ewigen Lohn gearbeitet haben. Und dieses Wort sagt uns noch etwas, nämlich, dass diese Welt, in der wir hier leben, eben nicht alles ist. Es geht im Leben eben nicht darum, hier so viel wie möglich Reichtum und Anerkennung und Glück zu erlangen. Ja, wie man das so oft so sagt, Hauptsache ich habe gelebt. Alles rausholen, was geht, alles mitnehmen. Ich könnte ja was verpassen. Und wenn wir dann zurückschauen auf unser Leben, ach, wenn ich jetzt nochmal jung wäre oder wenn ich nochmal an dieser Stelle wäre, dann würde ich das nochmal viel anders machen, damit ich noch viel mehr erlebt hätte. Damit ich jetzt viel besser dastehen könnte. Nein, darum geht es nicht. Was ist die Zeit in dieser Welt gegen die Ewigkeit bei Gott? Es geht eben nicht darum, welche Stellung du hier erreichst, auf welchem Thron du auch immer hier in diesem Leben sitzt, sei es deine Karriere, sei es der Sport, den du machst, das Haus, das du hast, die Familie, die du willst, auf welchem Thron du dich auch immer setzen willst. Es geht nicht um diesen Thron, sondern es geht darum, wo du im Himmel bei Christus sitzt, dass du an seinem Tisch sitzt, mit ihm ewige Gemeinschaft hast. Paulus schreibt, wenn wir aber Kinder Gottes sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Damit komme ich zum Schluss. Jesus ist gekommen, um uns zu dienen, um uns zu helfen. Das macht er ja hier zuerst deutlich. Ich bin wie ein Diener. Und wisst ihr was? Wir brauchen seine Hilfe. Wir müssen uns zuerst von ihm dienen lassen. Wir können nicht sagen, vielen Dank, Jesus, für dieses tolle Beispiel. Und jetzt mache ich das genauso. Jetzt werde ich endlich auch ein besserer Mensch. Jetzt werde ich auch Gott und meinem Nächsten Freude bereiten. Nur wenn uns Jesus vorher dient, dann können auch wir ihm und anderen dienen. Nur wenn er uns unsere Schuld vergibt, wenn er uns unser Herz erneuert, wenn er uns einen neuen Sinn gibt, ja, wenn er uns seine Liebe schenkt, dann können wir diese Liebe weitergeben. Versteht ihr, was Jesus uns deutlich macht, ist, wir sollen dienen, nicht damit uns Gott liebt, sondern weil uns Gott liebt. Wir sollen den Nächsten dienen, nicht damit sie uns lieben, sondern weil sie Gott liebt und damit sie durch unseren Dienst die Liebe Gottes erfahren. Alles beginnt mit der Liebe und mit dem Dienst, den Christus für uns getan hat. Amen. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du für uns zum Diener geworden bist. Danke, dass du dich erniedrigt hast, ja, dass du dein Leben gegeben hast, um uns von unserer Sünde, von unserem Egoismus, von unserer Selbstsucht zu befreien und zu Kindern Gottes zu machen, zu Erben seines Reiches. Danke, dass du uns dein Erbarmen, dein Wort vor Augen führst. Und Herr, wir bitten dich, hilf an jeden von uns, dir darauf zu antworten. Ja, hilf uns, dass wir unser ganzes Leben dir als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringen, an dem du Freude hast. Dass wir uns eben nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern nach dir, Herr Jesus, und nach deinen Maßstäben richten. Wir bitten dich, erneuere unseren Sinn und unser Denken durch dein Wort und erfülle uns mit deiner Liebe und gib uns Augen und Hände und die Gesinnung eines Dieners. Und Herr Jesus Christus, schenk uns Freude darin, weil wir erkennen, dass wir alles, was wir tun, für dich tun dürfen. Und weil wir wissen, dass du alles für uns getan hast. Amen.